Aufzüge spielen in vielen Filmen eine große Rolle. Als Schauplatz für Action, Thriller oder sogar Horror. Aber welcher Film spielt fast komplett in einer Aufzugskabine? Die Antwort gibt's am Ende dieser Folge. Jetzt viel Spaß mit Raul im Aufzug, wünscht Schindler.
Diese Woche spreche ich mit Soraya da Costa Batista und Jürgen Linnemann. Zwei Menschen, die das deutsche Rechtssystem gerade ordentlich durchrütteln. Soraya ist Juristin bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Jürgen arbeitet seit fast 40 Jahren in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Gemeinsam ziehen sie gerade vor Gericht, mit dem Ziel, bis vor das Bundesverfassungsgericht zu kommen und dort den gesetzlichen Mindestlohn für Werkstattbeschäftigte einzuklagen. Wir sprechen über den echten Alltag hinter den Werkstatttüren und warum das ableistische Bild der Bastelstube nie zutraf. Kennengelernt haben wir uns alle über Jan Böhmermann und das ZDF-Magazin Royal. Die haben ihre Actionfigur Grundi in einer Werkstatt fertigen lassen. Darüber sind wir mit denen ins Gespräch gekommen, haben gemeinsam eine Sendung zum Thema gemacht und jetzt steht eine Klage mit dem Potenzial, wirklich was zu bewirken. Also, Aufzug hier auf für Soraya da Costa Batista und Jürgen Linnemann. Die Tür geht auf und wer kommt rein? Ich freue mich wirklich sehr. Wir haben in den letzten Wochen, Monaten viel zusammengearbeitet, beziehungsweise meine Kolleginnen und ihr und wir alle zusammen an einem großen Thema gesessen. Herzlich willkommen hier im Aufzug Soraya da Costa Batista und Jürgen Linnemann. Schön, dass ihr da seid.
Danke schön für die Einladung. Sehr gerne.
Vielen Dank.
Wir reden ja heute vor allem über Menschen mit Behinderungen, die in Werkstätten beschäftigt sind und über die ungerechte Entlohnung bzw. Bezahlung dort und was man dagegen tun könnte. Bevor wir aber anfangen mit dem Thema, stelle ich meinen Gästen immer dieselbe Frage. Hattest du schon mal einen awkward Moment in einem Aufzug? Soraya, du fängst an.
Ja, ich glaube, ich finde Aufzüge in der Regel so ein bisschen awkward, vor allem wenn man Menschen drinsteht, die man nicht kennt. Aber als ich an Aufzug gedacht hatte, musste ich vor allem an meine Schulzeit denken. Wir hatten ein Gebäude mit 6 Stockwerken und wir hatten auch einen Aufzug, der sich aber nur zwischen Erdgeschoss und 5. Stock bewegt hat.
Und so ein Penthouse-Aufzug.
So ähnlich. Und morgens haben wir uns dann immer alle da schön reingequetscht, um noch pünktlich in den Unterricht zu kommen. Und das hat tatsächlich sehr regelmäßig dazu geführt, dass wir da stecken geblieben sind. Deswegen habe ich da so ein paar Erlebnisse gehabt, in denen ich mit sehr vielen Menschen in seinem sehr kleinen Aufzug stecken geblieben bin. Und wir dann auch regelmäßig dafür bestraft wurden. Und der Aufzug dann gesperrt wurde für 1-2 Wochen und wir dann laufen mussten.
Und bei dir, Jürgen?
Ja, Raul, ich fahre eigentlich immer sehr, sehr gerne Aufzug. Besonders mache ich das immer gerne bei uns in Gütersloh, bei Porter, weil dann kann man immer, die haben so einen schönen durchsichtigen Aufzug aus Glas. Und da kann man immer von oben herab gucken. Besonders in der Weihnachtszeit ist das immer sehr, sehr schön.
Das hatte ich aber auch noch nicht, dass jemand gesagt hat, er fährt gerne Aufzug, aber grundsätzlich fährt er gerne Aufzug und aber auch wegen der Aussicht.
Ja.
Interessant. Aber tatsächlich, es gibt es hier in Berlin auch, am Anhalter Bahnhof gibt es eine Bar, Rooftop-Bar, da kann man ganz hoch fahren. Und da kann man dann auch zu einer richtigen Tageszeit über ganz Berlin gucken. Ist auch sehr schön und kostenlos. Und zu deinem Aufzug, Geschichte, Soraya, an meiner Schule gab es auch einen Aufzug, der hatte aber einen Schlüssel. Den durften nur LehrerInnen und Menschen mit Behinderung nutzen, weil der auch zu oft missbraucht wurde.
Ja, wir hatten zwei.
Ah, ihr hattet zwei.
Den mit Schlüssel und den für alle anderen.
Jürgen, du arbeitest seit fast 40 Jahren in einer Werkstatt für behinderte Menschen und viele Leute von außen können sich ja gar nicht vorstellen, was das genau bedeutet und was man da so macht. Es gibt sehr viele Vorurteile, aber magst du uns mitnehmen in deinen Alltag?
Ja, sehr gerne mag ich euch mitnehmen in meinem Alltag. Also ich arbeite seit fast 40 Jahren mittlerweile in einer Behindertenwerkstatt. Also meine Hauptaufgabe ist es, ich arbeite da in der Aktivierung und alle Akten, die reinkommen, wir kriegen zweimal in der Woche kriegen einen Koffer voller Akten. Alle Akten, die reinkommen, werden gelaufen erstmal bei mir über den Tisch. Ich muss die Akten im Grunde genommen vorbereiten, dass sie dann auch später gescannt werden können. Also ich muss die Akten auseinandernehmen, die sind immer zusammengetackert. Ich muss die Akten dann halt auch in den da vorgesehenen Fächern reinlegen. Und das ist schon irgendwo eine ganz, ganz anspruchsvolle Arbeit, die ich auch gerne mache.
40 Jahre, das ist eine ganz schön lange Zeit. Das ist länger, als ich überhaupt denken kann. Also ich war damals 4 vor 40 Jahren. Das war sicherlich nicht die einzige Tätigkeit. Was hast du noch alles für Stationen durchlaufen?
Ja, also ich war 37 Jahre im Wertkreis Gütersloh. Das ist eine Behindertenwerkstatt mit 1500 Beschäftigten. Da war ich dann, in der Schlosserei, in der Elektroabteilung, halt bis zu meiner Freistellung als Werkstattrat war ich da halt in der Schlosserei, aber zu meinem Werdegang kommen wir wahrscheinlich später auch.
Wir können auch gerne jetzt gleich einsteigen, weil ich habe nämlich in einem Text gelesen von dir über dich, dass du auch schon in der Schulzeit unterfordert warst, dass du in der Unterricht sehr leicht fiel.
Weil ich sag mal so, man wird immer so, ich sag mal, als Mensch mit einer leichten Lernbehinderung unterschätzt. So, was man von dem, was man eigentlich kann. Mhm. So, und ich muss dabei sein, ich hatte auch große Glück, dass meine Eltern mich auch immer mitgenommen haben. Die haben mich nie versteckt und die haben mich auch dementsprechend gefordert, sag ich jetzt mal so. Und das zahlt sich natürlich heute aus.
In dem Text, den ich über dich gelesen habe, erzähltest du, dass du, als du dann in der Werkstatt nach der Schulzeit angefangen hast, also es war schwer grundsätzlich für dich sowieso am allgemeinen Arbeitsmarkt einen Job zu finden. Du hattest keinen gefunden und dann bist du in eine Werkstatt gekommen und hast dann dort 2 Jahre lang erstmal so eine Art Orientierungsprogramm gemacht.
Ich hatte 2,25 Jahre hatte ich damals einen Trainingsbereich gemacht. Da wird erstmal getestet, was man am besten kann. Und wo ich mich damals halt drüber geärgert habe, und das ist hier, glaube ich, auch gegangen, mir hat nämlich der Berufsberater im Grunde genommen dasselbe gesagt, wie er zu dir gesagt hat: Herr Lindemann, ich habe da was ganz Tolles. Das ist die Behindertenwerkstatt. So, und wenn es die Möglichkeiten, die es heute gibt für Menschen mit Behinderung, dann wäre ich sicherlich nicht in einer Behindertenwerkstatt gelandet.
Was wolltest du denn damals werden, bevor der dir das gesagt hat?
Ach, da hatte ich mir so groß noch keine Gedanken gemacht. Ich meine, meine große Stärke ist einfach, ich sag mal, frei reden. Natürlich glaube ich, wenn ich zum Beispiel beim Radio noch Chance gekriegt hätte, da hätte ich gut reingepasst, glaube ich tatsächlich.
Wie alt warst du da, als du in einer Werkstatt angefangen hast?
18.
18?
Ja.
Ich finde es auch eigentlich ganz schön krass, dass man mit 18 schon wissen soll, was man werden kann. Ich habe mich ja rumgemogelt, weil ich dann studiert habe und dann auch nochmal 10 Jahre Zeit bekam, mir zu überlegen, was ich werden will. Vielleicht nochmal für die HörerInnen von Anfang. Ich nehme an, die meisten wissen, was das Thema ist, aber was genau ist das, was dich an einer Werkstatt so nervt?
Was mich an einer Werkstatt so nervt? Ja, im Grunde genommen sind das mehrere Sachen. Zum einen, finde ich, haben die Menschen mit Behinderung überhaupt keine Lobby in den Behindertenwerkstätten. Ja, die haben überhaupt keine Lobby. Und dann, ich sag mal, glaube ich auch, dass die Gesellschaft immer noch eine falsche Vorstellung hat, was eigentlich eine Werkstatt ist. Also eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung ist ja ein Dienstleister. Da brauchen wir ja gar nicht drum zu reden. Und eine Werkstatt hat vielfältige Aufgaben. Das kann sein, Sachen verpacken, oder das kann sein, dass die Menschen mit Behinderung selbstständig eine CNC-Maschine einrichten. Natürlich guckt der Gruppenleiter darüber, aber das Bild der Werkstatt gegenüber den 50er, 60er, 70er, 80er, 90er Jahren hat sich total geändert. Früher wurde die Werkstatt immer beschrien als Bastelstube, und das ist es schon lange nicht mehr.
Und du warst im Werkstattrat, obwohl du im Werkstattrat warst, sagst du, hattet ihr gar kein Mitspracherecht.
Naja, wir hatten nicht sofort Mitspracherecht. Die Mitbestimmung, also so wie sie heute ist, ist langsam gewachsen. Wir hatten früher als allererstes hatten wir nur eine Mitwirkung.
Mhm. Was, also wie sieht denn aus mit der Bezahlung?
Ja, die Bezahlung in einer Behindertenwerkstatt ist natürlich ganz schlecht. Da braucht man nicht drum herum zu reden. Und ich glaube, wenn man mal überlegt, dass die Werkstätten in Deutschland, da gibt es ja 700 Stück von so roundabout, und dass die Werkstätten in Deutschland einen Umsatz haben von 8 Milliarden, davon sind 6 Milliarden durch Spenden und andere Aufwendungen, und dann kommen noch 2 Milliarden da hinzu, die Werkstätten selber verdienen muss, ne? Also deswegen kann ich da auch kein Verständnis für haben, dass halt, wenn eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung in finanziellen Schwierigkeiten kommt, dass sie dann halt sofort immer gerne bei den Menschen mit Behinderung anfangen, die Entgelte zu kürzen. Das dürfte es eigentlich gar nicht mehr geben.
Entgelt bedeutet, das ist so eine Art Gehalt, das Menschen bekommen, die dort arbeiten. Wie viel, darf ich fragen, verdienst du im Monat dort?
Ich bekomme im Monat 195 Euro.
Also noch nicht mal 200 Euro?
Ja.
Und wie viele Stunden am Tag arbeitest du dort?
Ich arbeite in der Woche Montag, Dienstag, Mittwoch. Das heißt, ich mache 25 Stunden in der Woche.
Das heißt, du hast eine halbe Stelle so gesehen?
Ich mache Teilzeit auf aufgrund meiner Behinderung.
Ja, das machen ja auch viele ohne Behinderung.
Ja.
Aber für 200 Euro oder 195 Euro musst du dein Essen selber bezahlen? Weil ich habe nämlich auch in dem Text von dir gelesen, dass bei einigen Beschäftigten, die sogar von diesen 200 Euro auch noch das Mittagessen sich selber bezahlen müssen.
Das ist ja, ich muss mein Essen selber bezahlen. Ich bezahle jeden Tag dreimal in der Woche 5 Euro. Das sind in der Woche 15 Euro. Ja. Das ist schon sehr, sehr viel. Und ich finde es eigentlich auch nicht, ich finde es eigentlich auch nicht gerechtfertigt, wenn die Menschen mit Behinderung so um die 200 Euro im Monat bekommen, dass die Werkstätten dann noch, ich sag mal, gute 100 Euro abziehen für das Mittagessen, so dass unterm Strich noch für die Menschen mit Behinderung 100 Euro bleiben. Das ist nicht gerechtfertigt.
Wie lebt man mit so wenig Geld?
Ja, meine Haupteinnahmequelle ist natürlich die Erwerbsminderungsrente.
Mhm.
Die man ja nach 20 Jahren bekommt.
Und wie hast du das davor gemacht?
Davor habe ich, wie so viele Menschen mit Behinderung, natürlich auch von Grundsicherung gelebt.
Das heißt?
Und natürlich meine Eltern, die müssen mich natürlich die haben mich natürlich das ganze Leben unterstützt. ohne die Unterstützung meiner Eltern oder meiner Familie wäre es gar nicht gegangen.
Du hast jetzt ja gerade erzählt, dass du viele Stationen besucht hast in der Werkstatt. Du kannst eine CNC-Fräse bedienen. Ich weiß nicht, Soraya, kannst du eine CNC-Fräse bedienen?
Nee, ich habe erzählt, dass es Menschen mit Behinderung gibt, die eine CNC-Maschine bedienen können.
Okay, kannst du eine bedienen?
Ich müsste tatsächlich erst fragen, was das genau ist.
Ja, okay. Also, ich finde, das macht das irgendwie so schön klar, dass, wie Jürgen gesagt hat, es geht nicht mehr nur um Körbeflechten, sondern es sind tatsächlich hochprofessionelle Tätigkeiten, für die man natürlich genauso auch ausgebildet werden muss, aber die auch nicht behinderte Menschen in der Regel ausführen.
Und das Traurige ist ja eigentlich auch, dass Menschen mit Behinderung, die in Werkstätten beschäftigt sind, also das ist eigentlich auch ein No-Go, dass sie bis heute noch keine Berufsbezeichnung haben.
Die sind dann einfach nur Beschäftigte?
Ja, die sind einfach nur Beschäftigte mit einem arbeitnehmerähnlichen Status.
Da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Da haben wir extra eine Juristin hier dabei. Was mich noch interessieren würde, Jürgen, du hast viele Stationen besucht in der Werkstatt. Du hast viel ausprobiert. Du hast jetzt eine Tätigkeit gefunden, die dir einigermaßen Spaß macht. Du warst in einem Werkstattrat. Was sagst du Menschen, die uns Aktivistinnen vorwerfen, wir würden die Beschäftigten in den Einrichtungen nicht ernst nehmen, wir würden ihnen die Arbeitsplätze schlecht reden und so weiter?
Was ich den Menschen sage, ich sage dann immer ganz gerne den Menschen, unterhaltet euch doch bitte erstmal mit den Aktivisten. Also ich bin ja auch ein Aktivist. So, ja, zumindest seit 2014, wo ich Inklusionsbotschafter geworden bin. Seit dieser Zeit sehe ich mich auch als Aktivist und seit dieser Zeit sehe ich natürlich auch die Entlohnung der Menschen mit Behinderung in Werkstätten natürlich sehr, sehr kritisch.
Mhm. Zumal du ja auch gerade gesagt hast, die haben noch nicht mal eine vernünftige Berufsbezeichnung, sind eigentlich beschäftigt in einem arbeitnehmerähnlichen Verhältnis, was ja auch schon ein sehr kompliziertes Wort ist. Gleichzeitig sagen uns BetreiberInnen von Werkstätten, in Klammern immer nicht behinderte Menschen, Klammer zu, dass sie ja auch qualifizieren würden. Wurdest du qualifiziert?
Ja, wurde ich.
Und wohin?
Ich wurde qualifiziert. Ich bin auch damals laut meiner Qualifikation, habe ich dann auch in der Schlosserei angefangen zu arbeiten. Aber damals, zu meiner Zeit, gab es noch nicht mal ein Zertifikat. Das gibt's ja heute.
Und kannst du das dann nachbekommen? Oder?
Nee.
Das ist so krass. Soraya, wenn wir das so hören, dann denken Menschen wahrscheinlich oft, das ist ja ein trauriger Einzelfall, das kann doch nicht sein. Wie guckst du als Juristin darauf?
Also die Erfahrungen von Jürgen sind keinesfalls ein Einzelfall. Wir haben ja, wie Jürgen schon erwähnt hat, über 700 Hauptwerkstätten in Deutschland an über 1000 Standorten. Das sind sehr, sehr viele Arbeitsplätze. Und im Arbeitsbereich dieser Werkstätten arbeiten tatsächlich 255.000 Menschen. Wie diese Menschen in diesen Werkstätten arbeiten und was die Werkstätten machen, das ist im Sozialrecht geregelt. Und dort ist eben auch geregelt, dass diese Menschen in den Werkstätten Arbeitnehmerinnen sein können, aber eben auch arbeitnehmerähnlich sein können. Und für diese arbeitnehmerähnlichen Personen sieht das Gesetz eben ein Arbeitsentgelt vor. Und dieses Arbeitsentgelt ist im Durchschnitt in Deutschland sehr gering und beträgt nur 233 Euro. Das heißt, es scheint die Praxis zu sein, dass an diesen 1000 Werkstätten sehr viele, wenn nicht gar alle Menschen als arbeitnehmerähnliche Beschäftigte eingestellt sind und damit sehr wenig Geld verdienen. Somit betrifft das sehr, sehr viele Menschen und nicht nur Jürgen.
Als du im Werkstattrat angefangen hast, Jürgen, hast du da Menschen getroffen, die gemeinsam mit dir kämpfen wollten?
Ja, natürlich habe ich Menschen getroffen im Werkstattrat, die mit mir gemeinsam kämpfen wollten. Klar, ganz klar. Aber wir haben das große Problem, dass wir natürlich in einem Werkstattrat haben wir natürlich unterschiedliche Charaktere und wir haben auch ganz, ganz wenig Menschen, die auf lange Sicht gesehen eine Belastung aushalten können. Also wenn man für eine Sache kämpft, ist man ja jetzt auch mit dem Musterprozess, den wir ja zusammen jetzt führen, ist man ja erstmal für Jahre an eine Sache gebunden und das hat natürlich auch mit Durchhaltevermögen zu tun. Das hat da was mit zu tun. Man muss sich, ich sag mal, mit anderen Menschen auseinandersetzen. Man muss die gemeinsame Position, die man natürlich hat, warum man eigentlich die Klage macht, die muss man natürlich auch in der Öffentlichkeit vertreten. Und das ist eigentlich das große Problem. Das können ganz, ganz wenige Menschen mit Behinderung, weil die dann immer denken, wenn sie den eigenen Arbeitgeber verklagen, dann kriege ich ja Ärger.
Mhm. Das heißt auch so eine Art Macht.
Ja, genau.
Also Angst vor der Macht der Arbeitgeber.
Genau. Aber ich muss ja sagen, mein Arbeitgeber geht da ganz professionell mit um mit meiner Klage. Und das möchte ich natürlich auch, weil zum einen macht man ja nicht eine Klage, um den Arbeitgeber zu schädigen. Man macht ja eine Klage, um insgesamt was zu verbessern.
Mhm. Was hat dich denn motiviert zu klagen? Du bist jetzt auch quasi kurz vor deiner Rente und du bist bald in den wohlverdienten Ruhestand. Wie kommt es, dass du jetzt sagst, ich wehre mich und klage?
Raul, das ist ganz einfach. Motiviert hat mich eigentlich oder haben mich eigentlich die Menschen mit Behinderung, die in Behindertenwerkstätten beschäftigt sind. Motiviert haben mich natürlich auch die Betreuer, die auf der Seite der Menschen mit Behinderung stehen. Natürlich weiß ich auch, dass nicht alle aus dem Fachpersonal auf der Seite der Menschen mit Behinderung stehen. Das müssen sie auch nicht. Das verlange ich auch nicht. Aber ich sehe das immer so, eine Klage zu führen, ist ja auch irgendwo eine Chance und ist ja auch irgendwo eine Chance, den Menschen mit Behinderung aufzuzeichnen. Da gibt es noch ein anderer Weg, der viel besser ist.
Hattest du schon mal irgendjemanden verklagt? Hattest du schon mal mit Behörden, Anwältinnen und Richtern zu tun?
Nee, ich war erst, muss ich ganz ehrlich sagen, auf einem ganz anderen Trip. Ich hatte erst versucht, die Gewerkschaft mit ins Boot zu nehmen und die Gewerkschaft hat mir dann aber zurückgespiegelt, ja, sie hätten keinen Anpack. Sie wissen nicht, wo sie anfangen sollten. Und ich hatte aber das Gefühl, die Gewerkschaft wollte nicht so richtig. Mhm. Das war mein Gefühl, was ich hatte.
Gleich geht's weiter. Wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das mit einem kleinen monatlichen Beitrag tun. Im Gegenzug kannst du alle Folgen vorab hören und wirst, wenn du das möchtest, hier im Podcast namentlich genannt. Alle Infos findest du auf im-aufzug.de. Diese Woche geht der Dank an Francis, Sarah, Maria und Melanie. Ende der Service-Durchsage. Viel Spaß beim zweiten Teil der Folge. Eine, die viel mit Anwältinnen, RichterInnen und so weiter zu tun hat, bist du, Soraya. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, du machst was mit Recht und Gesetz?
Für mich stand tatsächlich schon sehr früh in meinem Leben fest, dass ich Jura studieren möchte. Sehr wahrscheinlich aus so einem genuinen Gerechtigkeitsverständnis und ich möchte irgendwie beruflich was damit machen. Nachgang jetzt nicht sonderlich kreativ, aber der ehrliche Grund. Das hat mich auch sehr lange so begleitet. Es hat wahrscheinlich schon auch eine Rolle gespielt, dass ich mit dem Schulsystem irgendwie ganz gut klargekommen bin, gute Noten hatte und so diese Geschichte immer gab, naja, wenn man gute Noten macht, dann kann man ja, gute Noten hat, dann soll man doch was Gutes damit machen und das könnte doch dann auch Jura sein. Das hat mich sicherlich auch irgendwie geprägt und die Entscheidung stand relativ früh fest. Und bereue ich auch nicht. War eine gute Entscheidung. Was mich dann in diesen Bereich gebracht hat, war dann eher meine sehr frühe Erfahrung dann auch an der Uni, vor allem hier in Berlin, bei der ich dann bei der Humboldt Law Klinik für Grund- und Menschenrechte gearbeitet habe und auch als Studierende war und dort so meinen Platz gefunden habe und jetzt das große Glück habe, auch in diesem Bereich arbeiten zu können. Und ja, jetzt trifft diese sehr frühe Motivation, die ich hatte, von Gerechtigkeitsempfinden getragen, auch arbeiten zu können, sehr gut aufeinander und passt ganz gut für mich.
Du arbeitest bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Was genau machen die Gesellschaft für Freiheitsrechte im Vergleich zu anderen klassischen Kanzleien?
Die Gesellschaft für Freiheitsrechte macht strategische Prozessführung, nennen wir das. Mhm. Das bedeutet, dass wir Gerichtsverfahren vor allem führen, um Grundsatzentscheidungen zu treffen. Wir begleiten also keine Einzelfälle, wie es eine Kanzlei machen könnte. Sagen wir, man ist eine Mietrechtsanwältin und geht jetzt zum 10. Mal gegen eine Mieterhöhung vor. Solche Dinge machen wir nicht, sondern wir schauen im Bereich der Grund- und Menschenrechte, was ist ein Verfahren, das wir führen können, um eine Grundsatzentscheidung zu erstreiten und eine solche Entscheidung eben für sehr, sehr viele Fälle dann auch zu erreichen und diese Frage dann auch zu klären. Und das machen wir in der Regel durch viele Instanzen hinweg, landen dann am Ende meistens beim Bundesverfassungsgericht, was dann diese endgültige, auch verfassungsrechtliche Entscheidung dann in Deutschland trifft. Mit einem Legal-Team zur strategischen Prozessführung gehört bei uns aber auch, dass wir Öffentlichkeitsarbeit machen zu diesen Themen. Also versuchen auf unterschiedlichsten Kanälen, Social Media, aber auch durch Vorträge beim Fachpublikum für diese Themen zu sensibilisieren und das auch zu erklären. Also warum machen wir das? Warum ist das wichtig? Warum ist das überhaupt ein Problem? Warum verstößt das gegen Grund- und Menschenrechte? Mittlerweile auch mehr erklären, was sind eigentlich Grund- und Menschenrechte? Und genau, so auch breiter in der Öffentlichkeit für diese Themen sensibilisieren.
Also wenn du sagst, ihr sprecht dann auch vor Fachpublikum, ist dann Fachpublikum, sind das dann Juristinnen oder Journalistinnen oder sind das teilweise sogar Richterinnen? Bei mir wurde mal von einer Richterin erzählt, dass sie glaubt, dass es auch einen großen Bedarf inzwischen gibt, dass man RichterInnen mal schult in Bezug auf UN-Behindertenrechtskonventionen zum Beispiel, weil die oft auch schon etwas älter sind, noch in alten Gedankenmodellen stecken, was Behinderung angeht und so weiter.
Wir sprechen auch auf Konferenzen und Veranstaltungen. Dort sitzt im Publikum sicherlich Rechtsanwältin, dann aber auch mal die ein oder andere RichterIn. Das heißt, wir erreichen auch RichterInnen mit unseren Vorträgen. Wir halten jetzt keine Schulungen für RichterInnen. Sowas gibt es sicherlich auf freiwilliger Basis für RichterInnen aufgrund ihrer richterlichen Unabhängigkeit. Es ist aber sicherlich eine gute Sache, auch gerade was menschenrechtliche Verträge anbetrifft, an die Richterin heranzutreten und ihnen die UN-Behindertenrechtskonvention zu erklären, weil das sicherlich bei vielen nicht ganz so präsent ist, aber immer präsenter wird, würde ich sagen.
Und uns drei hat ein krasser Zufall zusammengebracht.
Das ZDF-Magazin Royal hat eine Folge geplant zu der ungerechten Entlohnung in Werkstätten für behinderte Menschen, weil sie herausgefunden haben, dass ihre Actionfigur Grundi in einer solchen Werkstatt für behinderte Menschen produziert wurde und sie dann infolgedessen eine Folge dazu gemacht haben und darüber aufklären wollten, wie das eigentlich zustande kommt, dass Menschen so wenig Geld in Werkstätten für behinderte Menschen verdienen. Und dann sind wir in Kontakt gekommen mit den Sozialheldinnen und gleichzeitig auch mit betroffenen Personen, also Werkstattbeschäftigten, die sich dagegen wehren wollten. Und wir bei der Gesellschaft für Freiheitsrecht haben dann entschieden, wir könnten doch mit den betroffenen Werkstattbeschäftigten auf Mindestlohn klagen. Und das haben wir dann gemeinsam über viele Monate vorbereitet und mit Jürgen Linnemann dann gestartet und das gemeinsam mit dem ZDF-Magazin Royal dann auch in die Öffentlichkeit gebracht.
Jürgen, du und Soraya, ihr wart ja dann beide in der Sendung. Ich kann mich noch erinnern, wie wir gemeinsam die Sendung dann geschaut haben, als sie in der Mediathek erschienen ist. Gab es Reaktionen, die bei dir angekommen sind von deinen Kolleginnen oder von deinen Chefs oder von anderen Menschen?
Natürlich gab es Reaktionen. Es gab Reaktionen von meinen Arbeitskollegen, die gesagt haben, die finden das gut. Es gab Reaktionen von meinem Arbeitskollegen, die gesagt haben, das finde ich nicht gut. Aber ich glaube, was ich versucht habe, auch in den Gesprächen klarzumachen, dass dieser Prozess, dieser strategische Prozess, in dem wir uns jetzt befinden, der dauert ja erstmal Jahre. Und solange wie der läuft, passiert erstmal gar nichts.
Wie funktioniert denn so eine Prozessführung? Also ihr habt jetzt quasi so Ungerechtigkeit gemeinsam identifiziert und dann guckt man, wer ist denn eigentlich die Person, die man anklagt? Ist es der Arbeitgeber oder ist es vielleicht das Gesetz? Und dann, weil es durch mehrere Instanzen geht, was sind denn die Instanzen?
Genau, wir schauen uns immer an, was ist so das grund- und menschenrechtliche Problem, was wir haben und wie können wir gerichtlich dagegen vorgehen. Im Fall von Jürgen ist es ja so, dass Jürgen sehr wenig Geld für seine Arbeit bekommt und wir deshalb jetzt vor dem Arbeitsgericht stehen und für Jürgen Mindestlohn einklagen. Das ist der Weg, den wir juristisch gehen können, um dieses Problem, nämlich dieses sehr geringe Entgelt, was Werkstattbeschäftigte bekommen, überhaupt, sagen wir jetzt mal, juristisch sprechfähig zu machen. Und die Instanzen sind dann so, dass man beim Arbeitsgericht startet und dann über Berufung und Revision immer ins höhere Gericht geht, also dann zum Landesarbeitsgericht, zum Bundesarbeitsgericht. Und wenn man dann am Ende steht, kommt man bis vor das Bundesverfassungsgericht, was dann nur noch überprüft, ob das mit den Grundrechten vereinbar ist. Jetzt haben wir bei Jürgen noch eine Besonderheit, dass hier auch Europarecht wichtig ist. Das heißt, es könnte passieren, dass wir auf dem Weg bis zum Bundesverfassungsgericht eines der Arbeitsgerichte sagt, naja, stopp mal, hier ist ja Europarecht wichtig, dann legen wir doch mal noch dem Europäischen Gerichtshof vor. Das heißt, ein Gericht könnte dann dem Europäischen Gerichtshof Fragen stellen, ob denn die Rechtslage, so wie wir sie in Deutschland haben, eigentlich mit dem Europarecht vereinbar ist. Das würde dann wieder nach Deutschland zurückkommen und dann würden wir weitermachen. Und das kann sehr, sehr viele Jahre dauern, bis wir dann endlich eine Grundsatzentscheidung zu dem Thema haben.
Wie erklärt ihr euch, dass wir kommen müssen, um das mal zu machen und nicht, wo dieses System Jahrzehnte existiert, schon andere das vorher versucht haben?
Also es ist ja nicht so, es hat ja jemand anderes versucht. So viel ich gelesen habe, Mindestlohn in Werkstätten einzuklagen. Das ist ja auch damals versucht worden, aber derjenige, der das versucht hat, dem war der Anwalt gestorben. Und dann wurde halt die Klage von Seiten des Gerichtes gestoppt. Also es gab ja schon einen Versuch, ich sage jetzt mal so, auf Mindestlohn für Menschen mit Behinderung zu klagen.
Das kann einfach passieren, dass der Anwalt stirbt und dann ist alles für die Katz gewesen, Soraya?
Kann durchaus passieren. Man kann natürlich den Anwalt wechseln. Das ist jetzt kein ausschließlicher Grund, ein Verfahren zu führen. Also ich denke, es gibt sehr viele Organisationen, Interessensvertretungen, die in dem Bereich tätig sind und auch sehr viel Druck machen auf die Politik, aber da sicherlich noch nicht das Interesse gab, das zu machen.
Mhm.
Was natürlich immer eine Hürde ist, das kenne ich auch aus anderen Bereichen, ist, dass Menschen nicht unbedingt Lust haben, ihren Arbeitgeber zu verklagen. Das kann sehr viele Gründe haben, weil sie vielleicht Angst haben, dass das dann im Arbeitsalltag für unangenehm ist oder zu Problemen führt und sie diesen Mut vielleicht nicht aufbringen. Und ich kann mir vorstellen, dass das gerade, wenn man in einer Werkstatt arbeitet, doch eine große Hürde darstellt, dann vor Gericht zu ziehen, was ja vielleicht auch so ein bisschen eskalativ für manche Leute wirkt, die das noch nie gemacht haben. Das muss in der Praxis gar nicht so sein, weil die Anwältinnen das vor Gericht machen und das nicht unbedingt dann negative Auswirkungen im Alltag haben können, aber bestimmte Menschen sicherlich auch Angst haben. Was jetzt natürlich juristisch interessant ist, ist, dass sich ja in den letzten Jahren ja auch vieles getan hat in diesem Bereich der Arbeitsrecht und in Werkstätten. Wir haben jetzt seit Anfang der 2000er die UN-Behindertenrechtskonvention, die Vorgaben macht. Wir haben seit 2022 jetzt zum Beispiel auch eine Mindestlohnrichtlinie aus Europa, die auch Vorgaben zum Mindestlohn für Arbeitnehmerinnen macht. Und seitdem, also jetzt auf Grundlage dieser sehr neuen rechtlichen Entwicklungen, hat noch niemand geklagt. Und das war jetzt auch einer der Gründe, warum wir gesagt haben, wir machen das mit Jürgen und schauen uns das jetzt mit diesen sehr neuen auch rechtlichen Vorgaben nochmal neu angucken. Können wir das jetzt gerichtlich klären lassen, ob das eigentlich in Ordnung ist, dass Menschen in den Werkstätten so wenig verdienen?
Jürgen, wie hat denn dein Arbeitgeber bisher darauf reagiert, wenn du darüber sprechen darfst?
Also mein Arbeitgeber hat sehr, sehr neutral darauf reagiert, wenn ich das mal so sagen darf, weil ich immer schon gesagt habe, wenn ich mal eines Tages die Chance bekommen würde, mit eine Klage zu führen auf Mindestlohn, wo überhaupt noch nicht klar war, dass ich mal tatsächlich ein paar Monate später tatsächlich die Chance mit euch, den Sozialhelden, mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte, dass ich die Chance tatsächlich mal bekomme. Ich bin eigentlich mit meinem Arbeitgeber schon relativ früh im Dialog gegangen und habe denen gesagt, ja, wenn ich mal die Chance kriege, eine strategische Klage zu führen, dann mache ich das auch. Obwohl ich überhaupt noch nicht wusste, dass ich das wirklich mal machen darf und kann für die 300.000 Menschen mit Behinderung in Werkstätten. Diese Klage bedeutet mir sehr viel, weil ich bin mehrmals von euch und auch von der Gesellschaft für Freiheitsrechte gefragt worden, ob ich die Klage denn wirklich machen möchte. Da habe ich gesagt, ja, ich möchte diese Klage machen, weil aus meinem Herzen, aus meiner inneren Überzeugung.
Fühlst du dich von der Politik im Stich gelassen?
Ja.
Inwiefern?
Weil die Politik verspricht den Werkstatträten und den Werkstatträtigen viel, die halten dich nicht dran. Die haben die wissenschaftliche Untersuchung, haben sie das Dokument einfach mal in der Schublade verschwinden lassen. Und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, wenn die Werkstatträte Deutschland und auch die Landesarbeitsgemeinschaften, wenn man die verarscht. Also ich möchte, also die Klage soll, hat natürlich auch für mich ein Ziel, dass die am Ende des Weges möchte ich erreichen, dass Werkstatträte Deutschland und auch die einzelnen Landesvertretungen, die einzelnen Landesarbeitsgemeinschaften so eine Lobby haben, wie zum Beispiel die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Also die Lobby der Werkstatträte, die muss ich verbessern und ich möchte auch erreichen, dass die Klage dazu führt, dass man mit den Landesvertretungen und Werkstatträte Deutschland sich am Ende des Weges an einem Tisch setzt und nach einer guten und praktischen Lösung sucht, die natürlich auf das Urteil aufbaut. Klar.
Wenn man jetzt vor das Bundesverfassungsgericht sieht, sogar, ja, das scheint ja gerade in vielerlei Themen nötiger zu sein als früher, habe ich den Eindruck zumindest, wenn wir uns jetzt zum Beispiel das Klimaschutzgesetz anschauen, wo ja auch nur das Bundesverfassungsgericht dann am Ende die Instanz war, die überhaupt mal was geregelt hat. Was sagt das eigentlich über unsere Gesellschaft, Zivilgesellschaft und auch über das politische System, wenn wir jetzt vor das Bundesverfassungsgericht ziehen müssen?
Ich würde sagen, zunächst heißt das schon auch erstmal, dass der Rechtsstaat funktioniert. Also die Politik macht Gesetze, handelt die aus, wir wählen unsere VertreterInnen und am Ende haben wir immer die Möglichkeit zu sagen, wir ziehen das Bundesverfassungsgericht und lassen diese Gesetze auf ihre Verfassungsmäßigkeit überprüfen. Mhm. Das ist ja erstmal was Gutes, dass dieses System so funktioniert.
Mhm.
Und ich denke, was man verstehen muss, ist ja, dass das Bundesverfassungsgericht Grundrechte überprüft. Also sind diese Gesetze und Entscheidungen, die Gerichte treffen, mit unserer Verfassung vereinbar? Mhm. Die Verfassung, das ist so das Minimum. So das zu da drüber zu gehen, das ist das absolute No-Go. Das sind die Grenzen. Mhm. Das heißt aber noch lange nicht, dass wenn wir jetzt, sagen wir, vor das Bundesverfassungsgericht ziehen und vielleicht sogar das Bundesverfassungsgericht unsere Verfassungsbeschwerden vielleicht auch sogar ohne Begründung ablehnt, das kann das Bundesverfassungsgericht durchaus machen, oder wir verlieren, dass das eine Niederlage in dem Sinne ist. Weil das heißt erstmal nur, diese wirklich krassen äußeren Grenzen wurden nicht überschritten. Und alles, was aber dazwischen in diesem Rahmen passiert, das ist ja am Ende Demokratie. Das ist das, was wir ausdiskutieren müssen. Das ist das, wofür wir uns einsetzen müssen. Und das muss genutzt werden. Und zwar nicht nur von der Politik, sondern auch von uns als BürgerInnen, dass wir sagen, zum Beispiel jetzt bei dem Thema Werkstätten, selbst wenn das zum Ergebnis käme, das Bundesverfassungsgericht sagt, nö, das ist vielleicht noch in Ordnung, aus welchem Grund auch immer, dass wir uns trotzdem dafür einsetzen, dass das so doch nicht ganz gerecht ist und dass wir das doch so auch gar nicht wollen politisch. Und uns dafür einsetzen, dass dieses Werkstattensystem reformiert wird und Menschen, die dort arbeiten, auch gerecht entlohnt werden.
Weil genau die Frage habe ich mich damit gefragt, ist es nicht brandgefährlich, wenn das Bundesverfassungsgericht sagt, nee, ist alles rechtens, wir lassen alles so, ob man dann nicht quasi auch Gefahr läuft, jahrzehntelange Arbeit auch so ein bisschen und sonst, zumindest vom Gefühl her, gemacht zu haben.
Es ist immer eine Diskussion, die wir führen, egal welches Verfahren wir vor Gericht bringen, welches Risiko hat das? Also könnten wir mit einem solchen Verfahren in der Situation, die wir haben, verschlechtern? Und wie hoch ist dieses Risiko? Jetzt ist es so, dass es in vielen Fällen beispielsweise einfach dabei bleiben würde, so wie es gerade ist, dann verschlechtert sich ja erstmal nicht. Aber es kann ja auch durchaus sein, dass man damit auch politischen Druck erzeugt. Wenn wir sagen, das ist vielleicht noch im Rahmen unserer Verfassung, aber das ist etwas, was wir politisch überhaupt nicht haben wollen, dann ist es Aufgabe, dann auch ein sehr klarer Auftrag, finde ich, auch an PolitikerInnen, zu sagen, nee, also diese Ungerechtigkeit, die müssen wir dann durch eine Reform ändern. Dann bekommen wir nicht das Bundesverfassungsgericht, das uns dazu zwingt, diese Reform durchzuführen, sondern wir sagen, das kann eigentlich so nicht sein. Das ist keine Gesellschaft möchte, dass Menschen Vollzeit arbeiten für 233 Euro. Das müssen wir reformieren.
Jetzt hat ja Herr Jürgen schon zweimal Gewerkschaften genannt, an die er sich gewandt hat. Wie könnt ihr euch erklären, dass Gewerkschaften sich mit diesem Thema ein bisschen schmalen Fuß machen? Liegt es daran, weil es eben Arbeitnehmer-ähnliche Verhältnisse sind und nicht ArbeitnehmerInnen?
Also ich glaube, warum die Gewerkschaften sich das Thema nicht annehmen, ist einfach, weil das Thema ist viel zu kompakt. Und ich glaube einfach auch, dass die Gewerkschaften sich als solches mit dem Thema Entgelt in den Werkstätten nicht genug auskennen. Das sind nicht die Fachleute. Ja? Weil wir haben natürlich einige hundert Menschen, die Gewerkschaftsmitglied sind. Aber das ist nicht die Menge. Und ich möchte, eins ist klar, ob wir verlieren oder gewinnen. Der moralische Sieger sind wir sowieso schon, indem wir dass indem wir diesen strategischen Prozess gestartet haben. Und das ist auch schon eine ganze, bedeutet mir zum Beispiel auch eine ganze Menge, wo ich dann auch hinterher sagen kann zu den Menschen mit Behinderung, ich habe für euch alles versucht rauszuholen, ich habe es versucht, aber es hat einfach nicht geklappt. Aber ich möchte da noch gar nicht dran denken, dass wir gegebenenfalls die Klage verlieren könnten. Also ich bin oder wir sind angetreten, um die Klage zu gewinnen.
Das klingt doch schon mal auf jeden Fall kraftvoll. Soraya, wenn man als Juristin so viel mit diesen Gesetzestexten zu tun hat, das ist ja dann doch einmal eine komplizierte Sprache, aber auch eine sehr nüchterne Sprache. Ich finde es ja mal sehr interessant, wenn dann, ich habe neulich einen Artikel gelesen, wo es hieß, dass ein Großkonzern ArbeitnehmerInnen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stellt, was so viel bedeutet wie entlässt. Ja, also eine nüchterne Sprache. Es klingt so positiv und auch ja. Mensch, ne? Man stellt sie dem Arbeitsmarkt zur Verfügung, aber eigentlich hat man Leute entlassen. Und jetzt kämpfen wir hier für ein Menschenrecht, wir kämpfen hier für Gerechtigkeit. Aktivistinnen wie ich und Jürgen, wir fühlen die ja dann oft selber oder sind dann auch wütend. Aber wie machst du das als Juristin quasi diese gesunde Wut im Bauch zu haben und trotzdem nüchtern und kühl zu bleiben in der Sprache?
Ich glaube, mein Beruf ist es schon auch so eine Art Übersetzungsleistung zu vollbringen in alle möglichen Richtungen. Also ich habe ja sehr viel mit Interessensvertretung, also Organisationen zu tun, die sich für bestimmte Rechte einsetzen, denen zu erklären, was heißt das eigentlich in Jura, was ihr da möchtet? Was können wir vor Gericht erreichen und was aber auch nicht? Also was sind quasi die Möglichkeiten und Grenzen des Rechts? Und gleichzeitig auch der Öffentlichkeit zu erklären, was machen wir da eigentlich vor Gericht? Also welche Möglichkeiten bietet uns vor Gericht? Was klagen wir da ganz genau ein? Was können wir erreichen und was können wir aber auch nicht erreichen? Und was ist dann wiederum Aufgabe für die Politik? Und das versuche ich auf sehr vielen unterschiedlichen Ebenen zu machen, indem ich einmal mit der Öffentlichkeit spreche, in Journalistinnen das denen ja auch erklären. Also es gibt sehr viele Menschen, wo ich das unterschiedlich auch übersetzen muss. Für Journalistinnen versuche ich das auf eine Weise zu erklären, für betroffene Menschen vielleicht auf eine andere Art und Weise. Dann muss ich das für Social Media zum Beispiel viel kürzer fassen, was ich da eigentlich sagen möchte. Und dann muss ich das ja auch, was die Betroffenen möchte, für das Gericht erklären. Also in diesem Verfahren zum Beispiel haben wir natürlich dem Arbeitsgericht, dass er sich vielleicht noch nie mit Werkstätten beschäftigt hat, vielleicht noch nie ein Verfahren hatte von einem Werkstattbeschäftigten und schon gar nicht auf Mindestlohn. Das ist ja dann jetzt auf eine Grundsatzentscheidung, die wir erstreiten würden. Was ist das eigentlich? Also was ist so eine Werkstatt für behinderte Menschen? Was hat die eigentlich für einen Auftrag? Was machen die Menschen da eigentlich? Wie viel verdienen die? Sowas erkläre ich dann auch in einer Klage und dann schreiben wir das auch. Wer ist Jürgen Linnemann? Was macht er da eigentlich? Und was ist aber eigentlich auch diese Werkstatt? Und warum müssen wir das dann auch so einklagen? Also was ist der Hintergrund auch dieser Klage? Und so leiste ich quasi diese Übersetzung in alle Richtungen von Jura ins Einfache. Und das verstehen Menschen aber eigentlich auch ganz gut. Also ich glaube, dieses Gerechtigkeitsempfinden, was manche Menschen haben, das lässt sich zum Teil auch einfach gut in Jura übersetzen und andersherum. Das muss nicht immer auseinandergehen oder so. Also ich glaube, wenn ich jetzt Menschen erkläre, warum Werkstattbeschäftigte wenig verdienen, da werden die schon auch ein Störgefühl haben. Und dieses Störgefühl, damit kann man gut arbeiten, auch juristisch.
Aber hast du so eine Art Schreikissen, wenn dann mal
Ja, ich bin manchmal auch wütend, aber ich glaube, Jura gibt mir so ein gutes Instrument, damit gut umzugehen. Und mich da auch durch diese Verfahren zu tragen. Es gibt sicherlich manchmal auch frustrierende Momente. Diese Verfahren dauern ja auch sehr lange. Aber ich ziehe wahnsinnig viel Kraft daraus, aus der Zusammenarbeit mit Betroffenen wie Jürgen, der sich schon seit Jahrzehnten für dieses Thema einsetzt. ich habe mit super vielen Organisationen Kontakt, die sich auch schon seit Jahrzehnten in diesen Bereichen engagieren. Und das hilft total, wenn man sich dann über Jahre dann für solche Themen auch vor Gericht einsetzt.
Jetzt hast du gerade gesagt, du bist quasi Übersetzerin von komplexen Themen, Dinge, von denen man oft nur was oberflächlich weiß. Es gibt ja eine sehr weit verbreitete Aussage über Werkstätten, dass dann gesagt wird, naja, die können ja nicht alle arbeiten. Beantworte ich dann immer, ja, aber die wirklich nicht arbeiten können, die sind in der Regel auch nicht in der Werkstatt, sondern du bist ja nur dann in der Werkstatt, wenn du mindestens 4 Stunden am Tag arbeiten kannst, so wie Jürgen, der Teilzeit arbeitet. Und die Zeit, die er dort ist, die arbeitet er aber dann auch wirklich. Und außerdem bekommt jede Werkstatt, wenn ich das richtig verstehe, monatlich Geld vom Staat pro Beschäftigten. Und zusätzlich erwirtschaften sie noch durch ihre Produktion Einnahmen, dass das, wenn man das alles zusammen zählt, nicht rechtfertigt, dass die behinderten Menschen dort weniger als den Mindestlohn verdienen. Und dann wird immer schnell argumentiert, ja, Rentenansprüche und sonstige Leistungen, das wird ja auch gefördert und es sind auch Gemeinschaft und so. Da vermengen sich einfach ganz viel Halbwissen. Wenn du das jetzt einfach übersetzen müsstest, warum ist es wirklich ein ernstes Problem?
Menschen mit Behinderung, die arbeiten, verdienen auch einen fairen und gerechten Lohn.
Mhm.
Ich glaube, das würde ich so in einem, wäre meine Erklärung in einem Satz.
Mhm.
Und du hast jetzt sehr, sehr viele Ebenen angesprochen und sehr viel Halbwissen. Und genau das ist das, was ich vorhin versucht habe zu erklären. Ich glaube, das muss man auch erklären. Und das muss man den Gerichten erklären. Das muss man auch der Öffentlichkeit erklären. Warum ist das so, wie das System funktioniert, trotzdem nicht gerecht? Die Menschen, die ja in solchen Werkstätten arbeiten, müssen tatsächlich ein Mindestmaß an wirtschaftlich verwertbarer Arbeit leisten. Das ist nicht so, dass die Menschen dahin gehen, um beschäftigt zu werden, wegen der Beschäftigung willen, sondern die leisten tatsächliche Arbeit in sehr vielen Bereichen des Lebens. Also die arbeiten in Gärten, die sind Reinigungskräfte, arbeiten an sehr herausforderungsvollen Maschinen, die ich zum Beispiel nicht kenne, wie wir gemerkt haben. Und das machen sie zum Teil auch in Vollzeit. Und dass sie für diese Arbeit, die Arbeit ist, so wenig Geld verdienen, das ist nicht fair und auch diskriminierend und vor allem auch rechtlich nicht haltbar.
Und bezahlt der Staat nicht eigentlich doppelt? Also ich will jetzt keinen Vorschlag machen, wo man Geld spart, sondern ich will einfach nur sagen, der Staat bezahlt also einmal die Werkstätten dafür, dass er Menschen mit Behinderung aufnimmt und beschäftigt. Ich habe gehört, das sind so bis zu 1.200 € im Monat pro Beschäftigten. Und weil die Menschen mit Behinderung davon nicht leben können, bezahlt der Staat Grundsicherung. Wenn man die Gelder jetzt zusammennähme, dann wäre doch wahrscheinlich das alles locker möglich, um den Mindestlohn zu bezahlen. Oder anders gefragt, profitieren vor allem Nichtbehinderte vom Werkstattsystem?
Das will ich jetzt so in dieser Pauschalität nicht sagen. Das ist richtig, dass die Werkstätten für behinderte Menschen von den Rehabilitationsträgern Geld bekommen für die Arbeit in den Werkstätten. Der Hintergrund davon ist, dass die Werkstätten quasi zwei Aufträge haben. Einmal Rehabilitation und das andere ist, es ist ein Wirtschaftsunternehmen. Also sie erwirtschaften Geld mit ihrer Arbeit. Und aus dieser wirtschaftlichen Tätigkeit haben sie auch Geld, das sie dann den Werkstattbeschäftigten bezahlen. Jetzt gibt es Reformvorschläge, die genau das aufgreifen, was du sagst. Wenn wir den Werkstattbeschäftigten so wenig Geld bezahlen und sie dann auch noch staatliche Leistungen wie Erwerbsminderungsrente, aber auch Grundsicherung bekommen, dann könnten wir dieses Geld auch nutzen, um den Werkstattbeschäftigten einfach direkt in Mindestlohn auszubezahlen. Und das wäre quasi so ein Vorschlag, mit dem man dieses System, dieses Entgeltsystem reformieren könnte, wäre zu sagen, wir zahlen einen Mindestlohn. Und dadurch sparen wir ja auf der anderen Seite staatliche Leistungen wie Grundsicherung oder Erwerbsminderungsrente, die wir dann den Menschen ohnehin zahlen müssen, weil sie ja gar kein existenzsicherndes Geld dort bekommen. Also mit 233 Euro kann man nicht leben. Und so könnten wir das Problem lösen und die Menschen würden dann direkt einen Mindestlohn von der Werkstatt bekommen.
Was würdest du dazu sagen, Jürgen? Wäre das am Ende genauso gut oder schlecht, wie es jetzt ist oder besser?
Dieses System, wie es jetzt ist, ist es nicht mehr lange haltbar. Das glaube ich ganz bestimmt. Also ich bin der Meinung, dass die Menschen mit Behinderung tatsächlich Mindestlohn verdient haben. Da bin ich der festen Überzeugung. Weil ich sag mal so, Entgeltordnungen, die verschiedenen Entgeltordnungen, jede Werkstatt hat ja seine eigene Entgeltordnung. Und das finde ich schon irgendwo nicht richtig, dass jede Werkstatt ihre eigene Entgeltordnung hat. Es dürfte sowas nicht mehr geben. Es müssten auch für Menschen mit Behinderung, die müssten zukünftig nach Tarif bezahlt werden. Das glaube ich tatsächlich, weil die müssten nach Tarif bezahlt werden. Die müssten aber auch individuell bewertet werden. Das heißt, nicht nach den Schwächen der Menschen mit Behinderung, sondern nach den Stärken. Das habe ich ja auch in der ZDF-Sendung ganz deutlich herausgestellt. Und das finde ich auch vollkommen legitim, dass man einen Mensch mit Behinderung nicht nach den Schwächen bewertet, sondern nach seinen Stärken. Und den Menschen muss man individuell und einzeln betrachten. Das wird auch heutzutage noch nicht in der Werkstatt vollzogen. Warum auch immer. Aber normalerweise müsste man ein System schaffen, was transparent ist, was ehrlich gegenüber den Menschen ist und was auch einfach zu verstehen ist. Weil es gibt ja auch viele Werkstätten, die in den Systemen einen Faktor haben, wo sie das Entgelt mit berechnen. Und mit dem Faktor, das finde ich ganz traurig, dass Werkstätten für Menschen mit Behinderung beziehungsweise Geschäftsführer und auch Werkstattleiter mit einem Faktor arbeiten. Der Faktor, damit wird eigentlich der Lohn gekürzt oder man nimmt den Faktor, um den Lohn höher zu setzen. Das finde ich eigentlich nicht in Ordnung, weil ein Gruppenleiter, der einen Arbeitsvertrag unterschreibt, der wird ja auch nicht jedes Jahr oder alle zwei Jahre neu bewertet. Im Gegenteil, da steigt ja das Entgelt auch nach den Jahren. Und so müsste das eigentlich auch mit den Menschen mit Behinderung passieren, die in Werkstätten mit einem arbeitnehmerähnlichen Rechtsstatus. Der arbeitnehmerähnliche Rechtsstatus, glaube ich, der müsste auch fallen. Wie gesagt, das sollen alle Menschen mit Behinderung, darum machen wir das auch, sollen einen Tarifvertrag bekommen und das Entgelt muss auch für jeden Menschen mit Behinderung verständlich sein.
Wo der Aufzugfahrt langsam zum Ende kommt, vielleicht noch, weil wir haben ja jetzt so ein paar Themen angeschnitten, Das ist ja ein riesiges, komplexes Themenfeld, wo man sich jahrelang mit auch beschäftigen kann. Wenn man jetzt als Hörerin oder Hörer mehr darüber erfahren möchte, wo holt ihr eure Informationen raus? Wir verlinken auch weitestgehend das, was wir bei der Recherche gefunden haben, die Böhmermann-Sendung und unsere FAQs, die wir alle gemeinsam entwickelt haben. Aber Soraya, wo machst du dich denn schlau, zum Beispiel juristischerseits?
Es gibt sogenannte Kommentare, die kommentieren Gesetze. Da schauen wir immer rein und prüfen, was wurde bisher dazu schon gesagt zu diesem Thema. Dann natürlich Rechtsprechung. Und in diesem Bereich schaue ich mir auch immer an, was sagten zum Beispiel internationale Organisationen dazu. Also Deutschland wurde ja zum Beispiel von der UN auch für dieses Werkstattensystem schon sehr kritisiert. Das heißt, auch da schaue ich immer rein, um nochmal so eine größere Perspektive auf Themen zu bekommen. Dann Literatur. Was sagen RechtswissenschaftlerInnen zu diesem Thema? Und dann Organisationen aus dem Feld. Also was sagt zum Beispiel hier die Bundesarbeitsgemeinschaft für Werkstätten für behinderte Menschen? Was sagen die sozialen Heldinnen eigentlich zu dem Thema? Was sagen die Werkstatträte zu dem Thema? Und dann versuche ich mir ein relativ breites Bild von einem Thema zu machen und so informiere ich mich dann.
Und Jürgen, wo findest du Menschen zum Austauschen?
Wo ich Menschen zum Austauschen finde, da nutze ich natürlich meine Synergien, die ich über Jahrzehnte lang gesammelt habe. Ich habe mit einigen Delegierten der Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstatträte NRW habe ich noch guten Kontakt. Ich habe noch guten Kontakt zu Werkstatträte Deutschland. Ich habe noch guten Kontakt zu der Assistenz von der Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstatträte Deutschland und auch zu ehemaligen Vertrauenspersonen. Mit denen tausche ich mich eigentlich auch regelmäßig aus und das ist mir auch sehr, sehr wichtig.
Wenn die Aufzugtür jetzt aufgeht für euch beide, wo geht's weiter?
Ja, wo geht's weiter? Also wir warten ich warte natürlich auf den Termin in der ersten Instanz und dann geht die Aufzugsfahrt wirklich weiter, weil es gibt nichts Schöneres für mich als jetzt den ersten Gerichtstermin zu haben.
Ja, und ich stehe an der Seite von Jürgen und warte gespannt auf den ersten Termin und wer weiß, vielleicht werden wir auch noch ein, zwei andere Personen dabei unterstützen, ihre Rechte in den Werkstätten durchzusetzen.
Ich wünsche euch für all das ganz viel Erfolg. Wir bleiben ja nach wie vor im Austausch. Das freut mich wirklich sehr. Vielen Dank für eure Zeit. Schön, dass ihr da wart.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Danke fürs Mitfahren. Wenn ihr mögt und euch diese Folge Spaß gemacht hat, bewertet diese Folge bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr zuhört. Alle Links zur Folge sowie die Menschen, die mich bei diesem Podcast unterstützen, findet ihr in den Shownotes. Schaut da gerne mal rein. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, würde ich mich freuen, euch bei Steady zu begrüßen. Mit einer Steady-Mitgliedschaft bekommt ihr exklusive Updates von mir und die Gelegenheit, mich zweimal im Jahr persönlich zu treffen. Im Aufzug ist eine Produktion von Schönlein Media. Ich freue mich auf das nächste Mal hier im Aufzug.
Diese Folge wurde dir präsentiert von Schindler. Am Anfang der Folge haben wir uns gefragt, welcher Film fast vollständig in einem Aufzug spielt. Die Antwort: Abwärts, aus dem Jahr 1984. Ein deutscher Thriller, in dem vier Menschen in einem steckengebliebenen Aufzug um ihr Leben kämpfen. Aber auch Fahrstuhl zum Schafott und Devil setzen den Aufzug als zentrales Element ein. Willst du auch mehr über Aufzüge erfahren? Dann steig bei uns ein. Unter schindler.de/karriere findest du viele Möglichkeiten, um mit uns nach ganz oben zu fahren.